Der Tein-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
Moin und herzlich willkommen beim Tein-Podcast. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit Massenmailings. Keine Sorge, wir wollen mit diesem Massenmailing Teins jetzt nicht zum Spamming erziehen. Eher im Gegenteil. Dazu arbeiten dann gleich mehrere Anwendungen zusammen. Welche das sind, verrät uns Cornelius Weiß, Geschäftsführer bei MetaWays. Moin, Conny.
Hallo, grüß dich, Tanja.
Massenmailing, ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet, das klingt ein bisschen wie, ich packe ganz viele E-Mail-Adressen ins BCC und schicke dann da was raus. Aber wir reden von einer deutlich eleganteren Lösung, nicht wahr?
Ja und nein. Also, genau, es geht natürlich ein Ticken eleganter, weil wir uns schon um die Frage kümmern, wen packen wir denn alle ins BCC? Und haben dann auch entschieden, dass es vielleicht auch noch geschickter geht, als wirklich die Leute ins BCC zu packen. Weil wenn wir die ins BCC packen, bekommt wirklich jeder exakt die gleiche Mail. Und wir wollen ja gerne auch personalisierte Mails rausschicken können. Aber von der Sache her, andererseits geht es schon darum, E-Mails an einen großen empfangenden Kreis zu schicken. Also sowas, was dann typischerweise auch Verbraucherinformationen sind, Newsletter, wichtige Informationen, Rückrufaktionen, was auch immer, wo man einen wirklich einen großen empfangenden Kreis erreichen möchte. Und auch darum geht es genau.
Jetzt habe ich gerade schon so ein bisschen gespoilert, dass da einige Anwendungen in Teilen direkt zusammenspielen. Welche sind denn das? Kannst du da mal ein bisschen was aufzählen, erzählen?
Ja, das ist einerseits das Adressbuch, in dem die ganzen verwaltet werden, in Zusammenhang mit dem DSGVO-Modul, wo das Einwilligungsmanagement gemacht wird und aber auch dem E-Mail-Modul, mit dem man dann offensichtlich die E-Mails schreibt. Das müssten, glaube ich, die beteiligten Anwendungen sein.
Ja, das waren auch die, die mir eingefallen sind. Sehr schön. Aber jetzt mal so Step by Step. Wenn man diese Massenmails verschickt, da hat man ja heutzutage auch unten immer so einen kleinen Link, wo man sich abmelden kann. Was muss man denn jetzt eigentlich alles einrichten, um dieses Massenmailing sinnvoll zu nutzen?
Jetzt fragst du schwierige Fragen. Also du meinst jetzt, ich bin als Tein Administratorin, was ich jetzt tun muss, damit das an den Start kommt?
Zum Beispiel, ja. Also irgendwie diese ganzen Verlinkungen, diese Zustimmungsseiten oder Abmeldeseiten, die muss man ja bestimmt noch irgendwie einrichten. Die tauchen ja nicht irgendwo direkt out of the box auf, oder ist Tein schon so weit?
Ja, doch, da taucht schon viel out of the box auf. Ja, ist so. Ich glaube, es ist so, wenn ich ein Mass-Mailing schreibe, also vorausgesetzt, ich hab das DSGVO-Modul aktiviert, dann, wenn ich dann im E-Mail-Programm, und das geht, glaube ich, schon sehr lange, und jetzt aber dann mit den neuen Versionen, kann ich sagen, ich möchte der Empfängerkreis, also der Empfängertyp soll nicht CC oder BCC sein, sondern da gibt's einen weiteren Empfängertyp, da heißt irgendwie Massenmail oder ich weiß gar nicht, wie die deutsche Übersetzung dazu heißt. Und dann ist es, ich glaube, es gibt auch einen Knopf, ich möchte eine Massenmail schreiben.
So, genau.
Und dann ist es so, dass unten drunter im Footer schon dieser berühmte Link ist. Der ist, glaube ich, im Default, wenn ich nichts mache, dann ist der nicht besonders schmuck, wie man vielleicht sagen könnte in Norddeutschland. Aber da steht, glaube ich, immerhin ist er übersetzt und es steht abmelden drunter, sodass also auch jede empfangende Person einer Massenmail dann diesen Abmeldeknopf drücken kann. Und kommt dann auf eine Seite, die personalisiert für die empfangende Person ist, wo die empfangende Person ihre Einwilligung managen kann. Und auch dieses Einwilligungsmanagement, wie es auf Deutsch heißt, auch das ist im Standard, kommt wahrscheinlich mit einem Standardfooter, in dem vielleicht irgend sowas drin steht wie Time. Da fängt es dann wohl an, dass es eine gute Idee ist, da seine eigenen Daten reinzuschreiben. Als auch die, was jetzt sehr neu ist, die Registrierungsseiten und Verfahren, beispielsweise für einen Newsletter oder eine Informationsanmeldung, auch die sind per Default, glaube ich, alle da. Was auf denen dann draufsteht, das bestimmt sich durch die Verwendungszwecke, die man einfach im DSGVO-Modul in den Stammdaten hinterlegt. Und auch da gibt es dann wieder irgendwie Logo und Impressum wird aus der Installation gezogen und müssten halt entsprechend angepasst werden. Aber da kommt auch trotzdem schon super viel aus dem Standard raus, also was einfach erstmal da ist. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, das immer weiter zu individualisieren. Sowohl diese ganzen An- und Abmeldeseiten als auch die E-Mails, die verschickt werden in den verschiedenen Prozessschritten, die sind alle konfigurierbar, beziehungsweise in der Konfiguration können Templates hinterlegt werden, beispielsweise um die irgendwie ganz schick zu gestalten nach den Anforderungen, die man halt so hat. Aber ich glaube, die Frage war, was Mensch machen muss, damit es funktioniert. Und ich glaube, das ist relativ wenig, weil sozusagen der Standard da schon auch viele Defaults mitbringt.
Jetzt sind wir schon mal so ein bisschen dran vorbeigeschraubt, irgendwie diese Abmelde- und Zustimmungsseiten, die sind ja wirklich neu. Was erwartet denn der Besuchende, die da auf so einen Link in der E-Mail klickt? Was passiert da wirklich? Also was kann da gemacht werden über diese Seiten? Einfach damit wir mal unsere Hörenden so ein bisschen aufklären, was wir uns dabei gedacht haben und
Ja, genau, da muss man vielleicht nochmal, als wir das noch nie in diesem Podcast getan haben, das weiß ich gar nicht, ob wir schon mal das Prinzip erklärt haben von diesen Massenmailings und DSGVO-Zeug. Wahrscheinlich noch nicht,
noch
wenn
nicht
du so
so
fragst.
wirklich ausführlich, nee.
Zumindest nicht in dieser Episode. Okay, also im DSGVO-Stammdatenmodul gibt es die Möglichkeit, Verwendungszwecke zu hinterlegen, weil ja jede Datenerhebung und jedes gespeicherte Datum im Sinne von Datenfeld, das ich personenbezogen vorhalte, muss einen oder kann einen gewissen Verwendungszweck genügen. Und wenn es jetzt keines Doch schon, oder ich fange mal andersrum an. In vielen Fällen ist eine explizite Zustimmung der betroffenen Person, wie es in der DSGVO heißt, erforderlich. Und damit ich das gut nachhalten kann, kann ich diese Verwendungszwecke in den DSGVO-Modul hinterlegen. Beispiel wäre, wenn ich jetzt ein Herzschrittmacherhersteller wäre und du kaufst bei mir einen Herzschrittmacher. Dann geht es da offensichtlich um Leib und Leben. Und das heißt, damit ich deine Daten behalten und verarbeiten darf, um dir zu schreiben, keine Ahnung, du musst die Batterie wechseln oder es gibt ein kritisches Firmware-Update oder was auch immer, da brauche ich als Herzschrittmacherhersteller wohl keine Einwilligung für, weil es um Leib und Leben gibt. Es gibt noch ein paar andere Geschichten, wo ich keine Zustimmung brauche, aber wenn ich jetzt ein Softwarehersteller bin für Software, wo es nicht um Leib und Leben geht und ich möchte dir gerne schreiben, dass es eine neue Version gibt oder eine kritische Sicherheitslücke oder sonst irgendeine Information, dann darf ich das nicht einfach so, wenn ich im Rechtsraum der DSGVO unterwegs bin, sondern brauche explizit eine Zustimmung und dann könnte ich jetzt in meiner TINE hinterlegen, hey, es gibt für meine Software XYZ Schnupsibups einen Newsletter oder wichtige Release-Informationen und kann beschreiben, wenn du mir deine Daten gibst, wofür ich die dann verwenden werde. Und dann kannst du dazu zustimmen oder auch nicht oder auch nur für einen begrenzten Zeitraum zustimmen. Und in Teilen ist es halt so, wir können in einer Installation beliebig viele Verwendungszwecke hinterlegen und das heißt auch jeder Kontakt, mit dem ich zu tun habe, kann das dann auch ganz fein granular entscheiden, welchen Verwendungszweck die Person denn zustimmen möchte und welchen nicht oder welcher dann auch widersprochen werden sollte. Kann sein, wir haben verschiedene Produkte, kann sein, es gibt verschiedene Kanäle. So, und das ist erstmal ganz generell. So ist es aufgebaut. Und ich kann da verschiedenste Dinge drüber abbilden, beispielsweise auch im Veranstaltungsmanagement kann ich, wenn Leute sich zu einer Veranstaltung anmelden, kann ich da direkt auch die Zustimmung mir holen, ob ich die Fotos denn verwenden darf oder nicht, die auf der Veranstaltung gemacht werden, ob ich nochmal nachfassen darf, ob ich die Adresse für Werbezwecke auch über die Veranstaltung hinaus verwenden darf. Das kommt dann aus einer ganz anderen Richtung. Da reden wir jetzt nicht über Newsletter-Anmeldung im klassischen Sinne, aber das ziehen wir quasi alles über dieses Vehikel der Verwendungszwecke und der Zustimmung. So, also das muss man wahrscheinlich erstmal außenrum sagen. Und dann ist es das, was die Kontakte machen können, wenn sie auf ihren Zustimmungslink gehen. Also jeder Kontakt hat einen personalisierten Zustimmungslink. Könnte man sich auch merken. Aber in der neuesten Version kann sich den auch jeder wieder zuschicken lassen per E-Mail. Und da ist es dann wirklich, wirklich jeder Verwendungszweck, der im System dafür bestimmt ist, dass dem zugestimmt werden kann, für den dann auch zuzustimmen oder auch zu widersprechen. Und das kann man vielleicht auch noch ganz kurz sagen. Es gibt auch Verwendungszwecke, die sind nicht zustimmungspflichtig, die wollen wir aber trotzdem im System nachhalten. Könnte beispielsweise sein in der Kirchenversion, dass ich qua Amt, weil ich gewählt bin als Kirchenvorstand, kann ich mich dem nicht entziehen, dass ich gewisse Informationen noch bekomme. Und weil wir das darüber nachhalten, gibt es den Verwendungszweck im System, damit ich danach filtern kann und mir die Empfängerliste zusammenstellen kann. Aber die betroffenen Personen können nicht widersprechen, weil sie qua Amt da drin sind. Das kann es auch im Vereinswesen geben, da haben wir das auch, dass Leute, die als Vertretungsperson in einem Verein benannt sind, die können einfach nicht widersprechen, dass sie auch gewisse Informationen über diesen Verein bekommen und sowas. Also deswegen gibt es Verwendungszwecke, die in der Selbstmanagement, Geschichte drin sind und es gibt Verwendungszwecke, die wir im System haben, die aber nicht dazu da sind, dass die betroffenen Personen selbst zustimmen oder ablehnen können.
Mal so ein bisschen allgemeineren Zweck wäre halt, das klingt alles nach so einem Newsletter-Tool, ne? Also man legt sich so seine Gruppen an, wo Menschen zugestimmt haben, ich möchte gerne einen Newsletter, und die kriegen dann halt dann solche Massenmails und können sich dann halt auch jeweils mit Opt-in und Opt-out, haben sie einen einfachen Link dafür, ist ja auch. Das ist echt schön, also das ist eine gute Sache. Mal so eine ganz blöde Frage. Wenn ich jetzt sage über so einen Abmelden-Link, ich will das nicht, werde ich dann direkt aus der Datenbank oder aus dem Adressbuch gelöscht oder wird das irgendwie blind geschaltet oder hat man dann als Tein Admin überhaupt keine Chance mehr, diese Adresse jemals wieder irgendwo hinzupacken oder wiederzufinden?
Nee, also es geht in den Zustimmungsmanagement geht es erstmal wirklich nur um den Teil der DSGVO der Kontaktierungsversuche oder des Kontaktierens. Das gibt die DSGVO auch her. Ich kann zwar auch der elektronischen Datenverarbeitung widersprechen und kann eine Löschung anfordern. Diesen Prozess haben wir aber bisher noch nicht in die Software automatisiert integriert, weil sich da auch verschiedene Rechtsanforderungen zusammenfinden. Und manche Rechtsanforderungen spricht dafür, du musst die Daten auch vorhalten für Nachweispflicht. Und das ist von daher etwas, was wir so jetzt noch nicht automatisiert eingebaut haben, wo es auch schwierig ist, wo vielleicht tatsächlich eine manuelle Entscheidung getroffen werden muss. Aber von daher, es geht um das Zustimmungsmanagement und was da passiert ist, dass wenn du das DSGVO-Modul installiert hast und auf einen Kontakt öffnest, dann gibt es ja im Bearbeitendialog den DSGVO-Parteireiter und in dem siehst du den Zustand. Also hat die Person zu welchen Verwendungszwecken hat die wann eingewilligt oder widersprochen, und es können auch noch die Kommentare hinterlegt werden. Es gibt noch ein paar andere Optionen, die damit aber jetzt nichts zu tun haben im Rahmen der DSGVO. Und das ist in Anführungsstrichen erstmal alles, was da gemanagt wird. Du hast vorhin gesagt, man erstellt sich oder eine Gruppe, in dem die ganzen Leute drin sind. Das ist so nicht ganz die Idee, sondern
Ich bin da etwas namenloser.
es entsteht quasi eine Gruppe. Es gibt die Gruppe derjenigen, die eine gültige Zustimmung zum Verwendungszweck, nennen wir es Newsletter, haben. Da kannst du nach filtern. Im Adressbuch gibt es die DSGVO-Verwendungszweckfilter, und die kannst du so benutzen, dass du sagst: Zeige mir alle Kontakte, die dem Verwendungszweck Newsletter zugestimmt haben. Und das ist dann so etwas wie eine Gruppe, weil es offensichtlich eine Gruppe von Menschen ist. Es ist aber im Sinne des Kontaktmanagements keine Gruppe, die ich manuell angelegt habe und wo ich manuell Menschen hinzugefügt habe.
Siehst du, ich habe
Und
sowas schon tatsächlich im Adressbuch, dass ich dann und im Modul Gruppen, dass ich mir da, dass da so ein paar Gruppen drin sind, die dann auch
na, aber das
entsprechend
ist halt doppelt
gefüllt werden.
gemoppelt, ne? Also
Ja.
das, ich weiß nicht, ob das politisch noch korrekt ist, zu sagen gemoppelt, aber es ist, auf alle Fälle wäre es nicht nötig, sondern du könntest so arbeiten, dass du die Verwendungszwecke pflegst. Die können die Leute, und dann musst du die Gruppen nicht mehr manuell pflegen, und die Leute, die abgelehnt haben, sind automatisch dann beim nächsten Mars-Mailing nicht mehr dabei. Und wenn Leute zusagen, beziehungsweise sich registrieren, sind die halt auch automatisch beim nächsten Mailing dabei. Und im E-Mail-Modul ist es halt so, wenn du sagst, ich möchte Mass-Mailing machen, dann erscheint auch oben ein neues Feld über den Empfängern. Da kannst du auswählen, für welchen Verwendungszweck möchte ich denn jetzt ein Mass-Mailing machen. Und dann passiert genau das im Hintergrund. Dann sagst du zum Beispiel, ich möchte jetzt ein Newsletter machen, und dann sucht Hein im Hintergrund alle Kontakte raus, die eine zum jetzigen Zeitpunkt eine gültige Einwilligung haben für den Newsletter-Versand, und packte die alle als Empfangende in die Mail rein.
Ja, das versuche ich immer zu umgehen.
Ja, genau, das wäre dann quasi die nächste, die mit den neuen Features die Möglichkeit, die du jetzt hast. Das hat sich ja auch ein bisschen geändert, weil tatsächlich dieses Consent-Management, das haben wir schon eine ganze Weile gehabt. Ich schätze mal schon so 2 Jahre oder so. Und was jetzt neu dazugekommen ist, dass das nochmal überarbeitet wurde und benutzerfreundlicher wurde. Und was vor allen Dingen jetzt neu dazugekommen ist, wahrscheinlich reden wir deswegen auch darüber, da ist die Newsletter-Anmeldung. Und die gab es vorher noch nicht. Und die ist jetzt halt so, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass du für einen Verwendungszweck, den du im Standardmodul anlegst, dass du auch sagst, ey, ich erlaube die Selbstregistrierung dafür. Und dann erzeugt Hein einen Link, den du auf deine Webseite packen kannst oder wo auch immer hin, oder in deine oder einen QR-Code von erzeugen kannst oder was auch immer. Auf alle Fälle, wenn man diesen Link öffnet, dann kommt man in eine Anmeldemaske rein, wo dann auch wieder steht: Hier, es geht jetzt, wenn wir im Beispiel Newsletter bleiben, es geht um den Newsletter. Und für den und den Zweck sollen die Daten verwendet werden. Und das kannst du dann schön prosamäßig beschreiben. Und jetzt gib uns doch mal deine E-Mail-Adresse und deinen Namen und registriere dich für diesen Newsletter. Und genau, dann mache ich das. Dann kriege ich den Double Opt-in-Link, muss den nochmal bestätigen. Und dann erst bin ich auch bestätigt, dass ich diesen Verwendungszweck jetzt zugestimmt habe.
Ich sag's ja, Tein auf dem Weg zum Newsletter-Tool. Mal
Ja.
ganz blöde Frage, aber ich kenne das noch, dass wenn man zu viele Empfänger, egal ob BCC oder CC, setzt, irgendwann sagen E-Mail-Provider gerne, oh, das sind jetzt ein paar zu viele, ich kann nicht mehr. Gibt es da irgendwie in Tein irgendwelche Grenzen? Habt ihr die schon gefunden? Wo, ab wann jammert da irgendwas oder ist das einfach hau tausende
Also
raus?
genau, also prinzipiell der E-Mail-Provider jammert bestimmt auch irgendwann, weil auch der sagt, du darfst nur so und so viele Mails pro Zeiteinheit schreiben. Das sind auf alle Fälle viele E-Mail-Provider, die das so machen. Aber das ist nicht das, was du meinst, dass wenn ich zu viele Leute als Empfänger oder BCCs eingetragen habe, dass ich dann ein Problem habe. So, das ist nicht, und das ist vor allen Dingen deswegen nicht der Fall, weil wir die Mails ja vereinzeln. Wir schicken sie eben nicht als BCC weg, sondern das ist ja wirklich ein Newsletter-Feature, was dafür sorgt, dass jede empfangene Person ihre eigene Mail bekommt. Das heißt also, Tine vereinzelt die und schickt die einzeln an den Mail-Server. Und dann kann es sein, je nach Mail-Provider, dass der dann irgendwann sagt, das ist mir zu viel. Das ist ja auch sein gutes Recht. Ganz viele von uns haben sehr günstige Mail-Provider oder vielleicht sogar umsonst Mail-Provider, und die machen aus verschiedensten Gründen da ein Rate-Limiting. Und wenn man jetzt wirklich im großen Stil Mails verschickt, dann braucht man halt einen Mail-Provider, der das auch akzeptiert, und die kosten meistens dann halt auch 1 Euro mehr.
Das nur, um nochmal auch sicherzustellen, dass wir jetzt nicht unter die Spammer gehen, sondern das ist wirklich eine nette Anwendung, die funktioniert auch wunderbar. Also ich nutze die ja sehr regelmäßig, um irgendwelche Menschen sogar irgendwie innerhalb der Firma dann einzeln mal anzuschreiben, um so weiter. Das ist, ich mag das sehr. Ich finde das ein sehr
Genau.
schönes Tool.
Genau, und wie wir gerade aber auch gelernt haben, ab morgen und übermorgen könntest du dann auch auf verschiedenen Seiten auch das neue Anmeldenformular verwenden. Das könntest du auch in den Iframe darstellen. Also wenn du sagst, ich habe hier irgendeine nette Produktwebseite und ich möchte, dass ich mich da zum Newsletter anmelden kann, könntest du im Iframe einfach die URL aufrufen, und dann kann ich da einfach meine E-Mail-Adresse eingeben. Und dann ist so, das könnte ich auch, das ist auch ein neues Feature, das gab es ja vorher nicht. Also das, was du jetzt schon eine ganze Weile verwendest, dieses Mass-Mailing von Leuten, die du dir irgendwie zusammengesucht hast, die im Adressbuch sind, den schickst du eine Mass-Mail, und die kommen dann, haben unter der Mass-Mail ihren Consent-Management.
Genau.
So, das gibt es schon eine ganze Weile, das verwendest du schon eine ganze Weile. Und was jetzt halt neu ist, ist diese Newsletter-Anmeldung, die jetzt auf verschiedensten Dingen dann auch verwendet werden kann. Und da ist auch nochmal interessant, dass es ja so ist, wenn du dich bei uns für den Newsletter anmeldest, dann bist du nicht nur eine Subscription, wie das bei vielen anderen ist. Also es gibt viele Mailinglisten, wir haben es ausprobiert, weil wir überlegt haben, wie machen wir das denn jetzt? Und wir haben uns für ganz viele Newsletter angemeldet und festgestellt, bei vielen Newslettern kannst du dich auch mehrmals anmelden. Hindert dich keiner dran. So, das ist bei uns anders, weil wir wollen, wenn du dich bei Tine mit einem Newsletter anmeldest, dann ist es nicht einfach nur eine Newsletterliste, sondern was passiert ist, wir erstellen einen Kontakt mit deinem Namen und deiner E-Mail-Adresse im Adressbuch und geben dem den entsprechenden DSGVO-Verwendungszweck. Und das wollen wir natürlich nicht, dass du dann doppelt und dreifach drinne bist. Das heißt auch, wenn du jetzt sagst, oh, das ist ein Newsletter, da möchte ich mich anmelden, und du bist bereits in unserem Adressbuch, dann schicken wir dir halt einen Link. Dann ist der Double Opt-in-Link einer, wo du nicht nur zustimmst, sondern wo du entweder, wenn du schon mal zugestimmt hast und nur sehr vergesslich bist, dann gezeigt bekommst, guck mal, du hast schon mal zugestimmt. Oder du kriegst einen Link, in dem drin steht, guck mal, du hast dich schon für unsere 5 anderen Produkte hast du schon zugestimmt, und jetzt hast du noch zugestimmt für das 6. Produkt. So, das ist wirklich anders, als es bei vielen anderen Newsletter-Implementierungen ist, wo ich einfach nur meine E-Mail-Adresse eingebe, einen Double Opt-in-Link kriege und dann ist gut.
So viele Möglichkeiten. Jetzt muss ich nur noch in der Marketingabteilung so ein bisschen auf die Bremse treten. Nicht, dass wir jetzt anfangen, haufenweise Leute zuzuspammen. Nein, tun wir nicht. Nee, aber du weißt, ich komme dann wieder die Frage, wo geht's denn jetzt noch weiter? Also habt ihr da noch andere Schritte, die ihr schon irgendwie im Hinterkopf habt, da wollen wir auch noch mal hin, oder ist das jetzt so, boah, wir haben ein geiles Ding zusammengebaut und wir lassen das jetzt erstmal vor sich hin
Nee,
laufen?
also du kennst uns ja, wir haben immer ganz viele Ideen, und auch unsere Kunden haben ja immer ganz viele Ideen. Und das ist jetzt, finde ich, ist ja der nächste Schritt, der da gewachsen ist, ist, dass wir jetzt auch die Newsletter-Anmeldung haben und dass es das Mass-Mailing jetzt auch über diese Verwendungszwecke geht. Das ist eine tolle Weiterentwicklung zu den Mass-Mailings, die wir schon vor 2 Jahren hatten mit dem Consent-Client. Und was für sich jetzt für uns logisch anschließt, als nächste Schritte, sind einerseits, dass wir die User dabei unterstützen, personalisiertere Mails zu schreiben. Ich hatte ja schon erwähnt, du kannst die Mails werden ja jetzt schon vereinzelt und das bedeutet zurzeit beim Mass-Mailing-Feature, bei jedem steht unten drunter sein personalisierter Abmelden-Link. Wir verwenden das Mass-Mailing beispielsweise auch in den Terminumfragen. Da werden die Mails dann auch vereinzelt. Also du lädst irgendwie 30 Leute zum Terminalternativen ein und die können dann alle zustimmen oder können dann sagen, wann sie Zeit haben und so. Das verwendet auch das Mass-Mailing-Feature. Das siehst du auch, wenn du so eine Umfrage startest, dann geht der E-Mail-Compose-Dialog auf und du siehst, oh, die sind alle per Mass-Mailing drinne. Und dann siehst du, da ist der Link drinne zur Kalenderumfrage. Und da siehst du auch schon, ah, das ist ein Platzhalter, weil auch die Kalenderumfrage ist auch ein personalisierter Link für jeden ein anderer. Und über genau den gleichen Mechanismus ist das jetzt zurzeit auch schon möglich, dass du sagst, ich packe die Anrede, den Namen, Nachname, alles, wo du Zugriff drauf hast im Adressbuch, könntest du jetzt schon verwenden, um dieses Mass-Mailing zu personalisieren. Das Einzige, was du halt nicht weißt, ist, wie heißen die Platzhalter dafür. Deswegen verwendest du das nicht.
Das
Und
stimmt.
ich auch nicht, weil ich wüsste zwar, wo ich nachschlagen kann, wie diese Platzhalter heißen, aber das ist mir dann auch zu doof. Das heißt also, eine ganz natürliche Geschichte ist, wir brauchen Unterstützung im E-Mail-Compose-Dialog, dass du sowas wie, also ich bei in Textverarbeitungsprogrammen heißt es dann Feldbefehl oder sowas. Also sowas wie Serienbrieffunktion. So, das ist technisch im Backend schon alles da. Da brauchen wir Frontends für, dass du das nutzen kannst und sagen kannst: Hallo, Feldbefehl, Anrede, Vorname, Nachname, was auch immer. Und vielleicht führt das auch dazu, dass wir uns noch besser um Anrede kümmern, also so Dinge wie du und sie oder was auch immer. Noch Pronomen, so, das sind ja alles Ideen, die schon im Raum sind, was wir auch noch besser nachhalten könnten, damit dann letztendlich auch die Ansprache personalisierter sein kann. Das ist so eine Geschichte, in die wir gerne reingehen wollen. Auch E-Mail-Templates, wo du dann sagst, ich nehme mir irgendein ein Programm, mit dem das wahnsinnig gut runde Ecken und schöne Bilder in E-Mails machen kann, und das sind dann E-Mail-Vorlagen, und die nehme ich, um mit denen Mass-Mailings zu machen. So, und da geht es ja auch einfach nur um dieses Platzhaltermanagement. Das ist so eine Geschichte, in die geht es bestimmt in den nächsten Monaten weiter. Und eine andere Geschichte, in die es weitergehen soll, ist, dass wir nicht nur den Consent-Client haben, um zuzustimmen und abzulehnen, sondern dass ich da auch sehen kann, welche Daten hältst du über mich vor, also welche Daten über mich hast du intern. Und das ist ja das Auskunftsrecht, von dem ich Gebrauch machen kann. Und so, das Letzte wäre dann auch noch, oder noch eine weitere Ausbaustufe wäre, dass ich dir auch das Recht gebe, deine Daten zu bereinigen, zum Beispiel zu korrigieren. Auch das Recht auf Datenvollständigkeit und auf korrekte Daten, das du ja hast, dass du das auch selbst ausüben kannst. Und genau, das sind, glaube ich, ganz natürliche Dinge, die auch die auch schon in der Pipeline sind. Und wie immer, das kennen ja unsere NutzerInnen, lebt das System ja davon, dass dann irgendjemand sagt, ja, genau, und das könnte ich jetzt brauchen, und dann könnte ich wieder den Prozess bei mir weitertreiben. Und von daher die Weiterentwicklung, die ist ja wirklich größtenteils kundengetrieben, und wer sich da angesprochen fühlt, mitzumachen oder eine Idee hat, dann lasst uns einfach das nächste Projekt machen. Umso schneller ist das Zeug dann auch da.
Ich bin also wirklich sehr fasziniert, weil das. Ich habe da in der Anmoderation jetzt gerade so ein bisschen drüber geredet, dass es ja eigentlich quasi E-Mails sind. Nein, das ist ganz, ganz viel mehr, das Mass-Mailing. Ich hoffe, das ist in dieser Folge gut rausgekommen und ihr habt das mitgekriegt. Wow, steckt eine ganze Menge mehr dahinter und da gibt es viele Möglichkeiten und die werden natürlich auch demnächst dann immer noch weiter ausgebaut. Wunderbar. Damit sind wir dann auch am Ende dieser Episode des Tine Podcasts angelangt. Wir danken fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da, kennt ihr schon. Und gebt uns Feedback oder macht Themenvorschläge. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.
Macht's gut.